Und wer heute Morgen schon mal hier saß um 9.30 Uhr, ja, dem wird nun nichts anderes übrig bleiben, um sich eine fast ähnliche Predigt, sie ändert sich immer mal in Gedanken, fast ähnliche Predigt noch einmal anzuhören. Aber manchmal tut es ja auch gut. Es ist ja auch ein Experiment bei euch. Das Thema in der heutigen Predigt lautet, kurz gefasst, Nachfolge Jesu. Jesus nachfolgen. Also nicht Jesus hinterherrennen, er steht da irgendwie und wir laufen immer hinterher, sondern im Prinzip nachfolgen. Tatsächlich aber ist Nachfolge kein Thema für nur eine Predigt heute Morgen. Nachfolge Jesu ist viel mehr, ist viel umfassender. Nachfolge ist eine grundsätzliche Lebenshaltung. Nachfolge ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung und sollte für ein Kind Gottes eigentlich das Selbstverständlichste auf der Welt sein. Warum aber tun wir uns als Einzelne und auch als Gemeinden manchmal so schwer damit? Die heutige Predigt kann darauf keine umfassenden Antworten geben. Sie kann immer nur einzelne Facetten beleuchten. Sie kann vielleicht dazu beitragen, dass wir uns ganz persönlich hinterfragen lassen und es eventuell wagen, neue Prioritäten in unserem Leben zu setzen und neue, vielleicht auch einmal ganz andere Schritte zu wagen. Es sei noch erwähnt, dass der Prediger heute Morgen, das bin jetzt mal ich, nicht glaubt, dass er auch bei all den kritischen Gedanken über den Dingen steht, auf Wolke 7 schwebt. Nein, ich bin mittendrin, wie jeder andere auch. Und so ist es auch. Ja, was sagt Jesus selbst eigentlich in Bezug auf die Nachfolge? Immer wieder finden wir Bibelverse in den Evangelien, in denen er sich ganz klar äußert. So zum Beispiel in Lukas 9, in den Versen, Vers 23. Und ich lese heute ausnahmsweise mal nach der Luther-Übersetzung. Ich benutze meistens Hoffnung für alle. So ist das mal bei dem Kindervers für die Geburtstagskinder, eine andere Übersetzung, jetzt einfach mal der gute alte Luther. Zugegeben, lese ich auch nicht mehr immer. Lukas 9, Vers 23. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das klingt nicht gerade positiv nach einem Leben auf der Sonnenseite. Sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst zu verleugnen, das steht im klaren Gegensatz zu unserer heutigen Welt. Unser Kreuz, das meint zum Beispiel Ablehnung wegen unseres Glaubens. Das kann bedeuten, dass Kollegen auf einmal einen Bogen um uns machen oder Freunde sich von uns abwenden und nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, weil da eine vielleicht Ablehnung und Aversion ja, gegen den lebendigen Gott ist. Klingt wenigstens alles nicht so sehr erfreulich. Aber solange wir in dieser Welt leben, müssen wir mit Anfechtung leben. In anderen Teilen der Welt haben Christen es noch deutlich schwieriger. Man braucht bloß die Nachrichten zu verfolgen. Doch auf der anderen Seite bedeutet es, dass Jesus uns ein erfülltes Leben, eine wahre Sorglosigkeit und tiefe innere Befriedigung schenken will. Das glaubst du nicht? Dann probier es einfach aus. Eine andere Möglichkeit gibt es auch gar nicht. Man muss es ausprobieren. In Lukas 9, in den Versen 57 bis 62 redet Jesus über den Ernst der Nachfolge. Dort heißt es: Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, also guckt immer in die Vergangenheit, ist gemeint, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Soweit diese Bibelstelle. Man könnte alleine zu dieser Bibelstelle eine komplette Predigt halten. Klar, das ist aber heute Morgen nicht die Absicht. Ich möchte nur einige Gedanken dazu äußern. Drei Menschen haben wir hier in dem biblischen Text, die es wahrscheinlich sehr ernst meinten, mit ihrer Absicht, Jesus nachzufolgen. Alle drei bereit für den persönlichen Einsatz. Trotzdem werden sie von Jesus nicht mit offenen Armen empfangen. Warum nimmt er sie eigentlich nicht ganz unkompliziert auf in seine kleine, damals kleine Jüngerschar? Nun, Christus nachfolgen ist eben kein Job. Christus nachfolgen ist kein Hobby. Es kann bedeuten Selbstaufgabe und Verzicht auf Bequemlichkeit. Das war dem ersten der drei wohl nicht so ganz bewusst. Ist uns das mit all seiner Konsequenz eigentlich bewusst? Nichts, und sei es auch noch so verständlich, zum Beispiel den eigenen Vater begraben, darf vor dem Auftrag von Jesus stehen. Das ist schon herausfordernd, nicht? Sein Ruf muss absolute Priorität haben. Hier genau lag das Problem des zweiten Mannes. Kein Problem, kein Konflikt für uns. Wirklich nicht. Auch Freunde und Verwandte dürfen uns nicht zurückhalten, den Auftrag von Jesus zu erfüllen. Nummer drei hatte sein Herz auch noch woanders. Und ehrlich gesagt, das geht mir nicht viel anders. Da finde ich mich oft genug auch wieder. Noch leben wir ja auch nicht auf einer Insel der Glückseligen. Also diese Konflikte spielen schon immer wieder hinein. Und es ist sicherlich relativ leicht, aus einer sicheren Distanz heraus diese Bibelstellen zu betrachten und vielleicht sogar diese drei Nachfolgekandidaten zu kritisieren. Aber darum geht es bei diesen Bibelstellen eigentlich überhaupt nicht. Darum geht es eigentlich überhaupt nie. Diese Bibelstellen wollen dich und mich natürlich auch ganz persönlich ansprechen. Die wollen dich hinterfragen und das weit über diesen Gottesdienst hinaus. Es geht um deine Grundmotivation, nicht um die Grundmotivation der drei Leute aus dem Bibeltext. Es geht darum, dass wir, die wir hier in so einem sicheren Land leben, dass wir, die wir von so vielen Bequemlichkeiten umgeben sind, den Ernst der Nachfolge, diese absolute Vorrangstellung von Jesus nicht aus den Augen verlieren und auch immer bereit sind für ihn und seinen Ruf. Wenn ich ehrlich bin, immer mich mit einbezogen, glaube ich persönlich, dass wir Christen in den reichen Ländern dieser Erde es ganz besonders schwer haben, Jesus bedingungslos zu folgen, da der scheinbare Verlust, den wir dabei erleiden könnten, bedingt durch unseren Wohlstand, sehr hoch erscheint. Und ich auch andererseits beobachte, dass immer mehr Menschen, nicht Christen wie auch Christen, immer größere Schwierigkeiten haben, sich auf das Wesentliche, sich auf den Punkt zu konzentrieren. Nebenbei bemerkt, ich bin Lehrer, und ich finde das heute alles gar nicht nur schrecklich. Nein, nein. Aber man merkt schon, dass ganz viele Dinge auch noch eine Rolle spielen und die Konzentrationsfähigkeit von uns Menschen, wenigstens sich so auf einen Punkt mal zu konzentrieren, schwieriger, deutlich schwieriger wird. sei es nun weltlicher oder christlicher Natur. Ich möchte das mal an einem ganz banalen Beispiel klar machen. Ich beobachte eine steigende Anzahl von Menschen, für die das Handy oder das Smartphone eine zunehmend wichtigere Bedeutung bekommt. Ich besitze übrigens auch eins. Das ist nicht der Punkt. Um nicht missverstanden zu werden, es geht auch nicht darum, ähnlich wie beim Fernsehen, Smartphone gut oder Smartphone schlecht. Nein, wir wissen ganz genau um viele gute Nutzereigenschaften. Stell dir vor, du hast eine Rufbereitschaft, ja, dann wäre es ja vielleicht besser, das nicht dabei zu haben, aber dann kann man dich erreichen oder im Notfall kann man dich erreichen. Auch Informationsaustausch ist ja wichtig. Was würden wir zum Beispiel über Länder wie Syrien und so weiter erfahren, wenn da nicht ja, Leute mit dem Smartphone oder mit einem Tablet oder was auch immer uns Informationen zukommen lassen? Aber ich habe schon den Eindruck, dass es immer mehr Zeitgenossen gibt, die gar nicht mehr, auch nicht einen Tag lang, mal ohne das Ding leben könnten. Ich möchte mich auch nicht reinwaschen. Wenn ich manchmal unterwegs bin, so mit meiner Frau in der Kneipe oder beim Griechen, dann sehe ich, und das ist kein Urteil, ich möchte das wirklich so sagen, aber das als Beschreibung, dass manche da immer rummachen mit diesem Ding, statt mal miteinander zu kommunizieren, den Abend zu genießen, zu essen, zu trinken. Und das erweckt so bei mir den Eindruck, ja, immer online sein ist bis zum gewissen Grad ja auch verständlich und gut, kann aber auch dazu führen, dass man am Ende vielleicht gar nicht mehr auf das Wesentliche sich konzentrieren kann. Für mich ist das Handy oder Smartphone auch nur ein Beispiel, ein Symbol dafür, wie schwer wir es uns machen können, durch die breit gestreute Konzentration auf nahezu alles, das Wesentliche, nämlich die Stimme Gottes, den Ruf unseres Herrn überhaupt nicht mehr wahrzunehmen, nicht mehr zu hören. Ja, da wir zerstreut sind. Es geht immerhin um die entscheidende Frage in unserem Leben als Christen, was bzw. wem wollen wir eigentlich nachfolgen? Wem wollen wir dienen? Schon im Alten Testament taucht diese Frage immer wieder auf. Da gibt es zum Beispiel im Buch des Josua einen Vers, der uns heutzutage herausfordert, der uns ganz persönlich hinterfragen will, der von mir oder dir eventuell verlangt, unser geistliches Leben von Gott auch mal wieder ein bisschen neu ausrichten zu lassen. So heißt es in Josua 24, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Amoriter, jetzt mal kurz gesagt, das heidnische Volk, in dessen Gebiet man wohnte. Und dann sagt Josua: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Eigentlich starker Tobak. Wer von uns will denn eigentlich wissentlich nicht dem Herrn dienen? Aber auch Josua richtete seine Worte damals nicht etwa an irgendwelche heidnischen Völker, das könnte man ja verstehen, sondern er sprach auf dem sogenannten Landtag zu Sichem, wo alle Stämme Israels versammelt waren, zu den Ältesten, den Amtsleuten und den Richtern. Und offensichtlich gab es da auch Anlass für solche klaren Worte. Wem wollen wir dienen? Jesus weist in Matthäus 6, Vers 24 darauf hin, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Und dort sagt er: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist hier ein Sammelbegriff für Geld, materiellen Besitz. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und in den 7 Sendschreiben an die Gemeinden, nachzulesen in der Offenbarung des Johannes, in den Kapiteln 2 und 3, beklagt unser Herr gegenüber der Gemeinde in Laodicea zum Beispiel die Lauheit im Glauben. Also weder kalt noch warm. Oder wie wir sagen könnten, weder Fleisch noch Fisch, sondern einfach lau. Lau im Glauben. Das heißt doch von allem etwas. Hier ein bisschen von, da ein bisschen von, aber nichts konsequent. Mit so einer Einstellung, mit solch einem Grundmuster, konnte damals und kann auch heute unser Herr ganz offensichtlich nicht viel anfangen. So lässt sich offensichtlich Reich Gottes auf Erden nicht bauen. Neutestamentlich betrachtet möchte ich uns die Frage stellen, wer ist eigentlich ein Kind Gottes? In Römer 8, Vers 14 schreibt Paulus, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Durch den Geist, die Hilfe des Geistes Gottes, können wir unseren Gehorsam bewähren. Er treibt uns an. Der Geist Gottes führt uns, leitet uns aber nicht an einer Gefangenenkette, sondern am Seil der Liebe. Er führt. Ich darf folgen. Es ist nicht die Zwangsantreibung von Sklaven, sondern die liebende Leitung, die Kindern zuteil wird. Denn das ist die weitergehende Aussage. Wir sind Kinder Gottes. Kinder müssen nicht mit der Rute getrieben werden. Kinder werden vom Vater in Liebe geleitet. Wann bzw. wie oft treibt mich, treibt dich der Geist Gottes? Und wohin treibt er uns eigentlich? Stellt euch mal folgendes Bild vor. Wir sind jetzt am Kieler Hauptbahnhof. Im Moment vielleicht kein guter Ort, weiß ich nicht. Und da gibt es jetzt verschiedene Eisenbahnlinien. Ich nenne das mal Schienenstränge. Und einer von diesen Schienensträngen, auf denen man unterwegs sein kann, führt, sagen wir mal, nach Schleswig. So, alles klar. Mit der anderen Bahn kannst du eine andere Richtung einschlagen und fährst nach Bad Bramstedt, Hamburg oder wie auch immer. Von Eutin fahren wir dann nach Lübeck meistens. So, also diese beiden Schienenstränge, die unterschiedliche Richtungen nehmen, die nimmt mal als Bild. Der erste Schienenstrang ist der Weg Gottes oder auch das Leben im Geist. Der Weg, wo Gott mitfährt. Dieser erste Schienenstrang führt in der Nachfolge Jesu zum ewigen Leben, zur lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Der zweite Schienenstrang führt mal hierhin, führt mal dorthin, führt dorthin, wo es interessant scheint, führt dorthin, wo das schnelle Glück zu Hause ist, nähert sich sogar hin und wieder dem ersten Schienenstrang, führt aber in der Regel am Ende immer wieder von Jesus weg. Das ist letztlich das, was Paulus in Römer 8, Vers 5 als Leben im Fleisch bezeichnet. Fleischlich leben, also nach den eigenen Begierden, gar nicht auf Gott ausgerichtet. Dieses Leben, dieses absolut selbstbestimmte Leben führt geistlich betrachtet zunächst in die Sackgasse und dann irgendwann auch in den geistlichen Tod hinein. Wenn unser Herr in mir oder dir nicht wirklich regieren darf, dann ist das Ende abzusehen. Natürlich weiß Jesus um unsere Unzulänglichkeiten. Darum geht es auch nicht, sondern es geht um unser Herz. Um unser Herz. Wer aus der eigenen Kraft heraus lebt, ist im Grunde genommen ausgerichtet an der Kraft seines alten Lebens, des Lebens vor seiner Bekehrung. Und dann kann es durchaus sein, dass man zwar kirchlich, religiös, traditionell lebt und sogar viel tut in einer Gemeinde, aber geistlich im Sinne von ganz von Gott bestimmt, sich eher in einer Art von künstlichem Wachkoma befindet. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 8a folgendes dazu: Wer auf sein Fleisch sät, damit ist gemeint, aus der eigenen Kraft heraus lebt, ohne Gott überhaupt dabei zu haben. Also wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Nun noch einmal zum ersten Schienenstrang. Hier geht es um die Dimension des Geistes, um ein Leben im Geist. Oder wie Paulus in Galater 6, Vers 8b schreibt: Wer aber auf den Geist sät, also auf Gott hin und seine Zusagen, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Um einem eventuellen Missverständnis vorzubeugen, der von mir als fleischlicher Weg bezeichnete Lebensweg, Schienenstrang, hat in erster Linie nicht mit unserem, ich sag mal, sündhaften Verhalten, vielleicht mit unseren schlechten Taten zu tun. Wir sind nicht frei davon. Dann hätte Jesus da gar nicht am Kreuz sein Leben lassen müssen. Nein, damit hat es nicht in erster Linie zu tun. So nach dem Motto: Wenn ich versuche, möglichst wenig Sünden zu begehen, das ist ja schon gut, wenn man das versucht, aber krampfhaft alleine das versuche, dann liege ich schon alleine dadurch richtig vor Gott. Nein, das haben die Pharisäer zu Jesu Zeiten, die religiöse Oberschicht, auch gedacht. Und manch einer meint, ein asketisches Leben, also ein bedürfnisloses Leben, so gut es sein mag, sei der Weg, der Gott gefällt. Nein, auch darauf kommt es nicht an, sondern darauf, ob Jesus mein Leben ohne Wenn und ohne Aber regieren und bestimmen darf. Beide Lebensweisen, wieder die alten Worte, die fleischliche und die geistliche, sind zwei bleibende Möglichkeiten in unserem Leben. Die Fronten zwischen diesen beiden Lebensweisen, die verlaufen nicht etwa zwischen verschiedenen Menschengruppen, sondern die laufen auch in mir selbst. Immer wieder. Der Christ ist aufgerufen, als geistlicher Mensch nach Geistlichem zu trachten und sich nicht für fleischliche Ziele missbrauchen zu lassen. Wie viel in unserem Streben, in unserem Wollen und unserem Handeln ist durchaus fromm oder religiös, aber letztlich doch fleischlich, weil immer auf mich selbst bezogen. Wir dürfen um dieses, sag ich mal, geistliche Gesinntsein beten und bitten, dass Gott unseren Eigenwillen mit der Gabe seines Geistes überwindet. Es ist nicht gemeint, dass wir unseren Willen aufgeben müssen, aber diese übertriebene Form: Ich regel das alles. Kurz vorher, in Galater 5, Vers 22, wird die Frucht des Geistes beschrieben. Also Frucht ist auch immer so ein Wort. Es sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes. In der Bibel wird dann häufig von Frucht gesprochen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Spiegelt sich das in unserem Leben wider? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Es geht nicht immer um ein Keep Smiling, dass wir immer nur lachen, wenn es uns gar nicht zumute ist. Aber sind wir davon geprägt? Oder sind da eher Missgunst, Neid, ständig das Gefühl, zu kurz zu kommen? Oder geistlich gesprochen, Besserwisserei oder gar Hochmut? Neben die Werke des Fleisches stellt Paulus also die Frucht des Geistes, die Auswirkungen des Geistes. Und das sind keine Werke, die wir machen können. Das ist nicht in unseren Möglichkeiten. Frucht, das meint immer, dass der Same, den Gott auch im Evangelium in uns gelegt hat, dass der aufgeht. Der Heilige Geist entfaltet sich im Leben des Jüngers. Der Heilige Geist entfaltet sich im Leben der Jüngerin. Wenn wir aber im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, und zwar immer. Die entscheidende Frage lautet, auf welchem dieser beiden Schienenstränge bin ich, bist du eigentlich meistens unterwegs? Auf dem Weg, der Jesus heißt und zum Vater führt? Oder auf dem Weg, der dir Glück in so vielen äußerlichen Dingen verspricht und wo du immer noch fast alles selber bestimmen möchtest, selber in der Hand halten möchtest? Jetzt könnte man sagen, warum ist denn diese Frage so entscheidend? Stellt euch mal vor, nur mal in Gedanken, wir würden alle mehr oder weniger auf dem fleischlichen Weg wandeln. Glauben wir wirklich, dass wir dann für Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach Sinngebung sind, in irgendeiner Weise ansprechend wären? Ja, sie sogar mit Gottes Hilfe für Jesus gewinnen könnten, wo wir selbst in diesem Beispiel dann noch nicht einmal im Vertrauen auf Jesus leben? Wie soll das gehen? In seinem Buch Dream Center LA, also Traumzentrum Los Angeles, Untertitel Die Gemeinde, die niemals schläft, schreibt Matthew Barnett, der Hauptpastor dieser Gemeinde. Und ich zitiere: In Lukas 6 können wir sehr gut nachlesen, welche Herzenshaltung Jesus hatte. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Danach stieg er den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen von überall her strömten herbei. Sie alle wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Erst betete Jesus die ganze Nacht zum Vater und dann kam er dort hinunter, wo die Nöte der Menschen waren, in die Ebene. Wenn Jesus nicht zu uns in die Ebene heruntergekommen wäre, dann wären wir alle dazu verdammt, in der Hölle zu enden. Aber er stieg hinab. Heutzutage wird viel über Erweckung gesprochen. Wir meinen, wir müssten nur beten, eine Menge Christen zu Erweckungsgottesdiensten einladen, dem Wirken des Geistes Raum geben, und daraus entstehe dann automatisch ein mächtiges Handeln Gottes im Land. In Wirklichkeit tun wir oft nichts anderes, als nur immer wieder dieselben Christen durchzuschleusen, die einer geistlichen Modeerscheinung nach der anderen nachlaufen, sagt Matthew Barnett. Erweckung beginnt, wenn die Christen tief im Herzen berührt werden und von ihren Gipfeln hinabsteigen zu den Nöten der Menschen. Erweckung beginnt, wenn sich die Prediger und Leiter unseres Landes von ihren geistlichen Höhen hinunterbegeben und mit den Menschen in der Ebene stehen, wenn die Gemeinden anfangen, sich auf die Nöte der ganz gewöhnlichen Leute einzulassen und ihre Kraft in sie zu investieren. Soweit Matthew Barnett aus Los Angeles. Habe ich vorhin auch schon gesagt, habe ich gerade vorhin auch gelesen, euer Café, was jetzt am 23. Mai starten soll. Das ist zum Beispiel so ein Weg auch auf Menschen zu, auf Menschen hin. Und ich weiß es ja auch nicht besser, aber ich glaube, wir ahnen gar nicht, wie wichtig so etwas ist. Wie wichtig das ist, dass wir den Menschen in unserer Liebe begegnen. Das ist, sagt oft viel mehr als viele Bibelstellen. Die kommen dann später, ja. Aber erstmal diese Begegnung mit Menschen. Sie einfach mal bedingungslos so zu sehen, wie sie sind. Wollen wir das also in die Ebene gehen? Zum Beispiel auf die Marktplätze, in die Innenstädte, vielleicht auch in die Obdachlosenasyle? Ist es uns bewusst, dass auch hier in dieser Stadt zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel auch in der jüngeren Generation, geistlich gesehen bei vielen Leuten ein Vakuum besteht und die Menschen andererseits mit allen Fasern ihres Lebens nach Sinngebung schreien? Ist uns bewusst, dass wir es eventuell anderen, nicht an Jesus orientierten Menschen, Gruppen oder auch religiösen Vereinigungen einfach überlassen, ihre Art von Sinngebung dort einzupflanzen, nur weil wir uns vielleicht, keine Unterstellung bitte, verweigern? Berührt uns das wirklich? Rührt das unsere Herzen an? Unsere tägliche Arbeit und Gemeinschaft mit den Menschen ist genauso wichtig wie die geistlichen Höhen am Sonntag zum Beispiel im Gottesdienst. Beides. Wenn Gemeinde Christi, auch unsere Gemeinden, Zukunft haben will, dann müssen wir uns mit solchen Fragen immer wieder ehrlich auseinandersetzen und uns, auch wenn es unbequem ist, immer wieder auch von unserem Herrn neu ausrichten und gegebenenfalls auch mal korrigieren lassen. Welchen Preis sind wir bereit, in der Nachfolge Jesu oder für die Nachfolge zu bezahlen? Was darf es uns kosten? Was darf es mich ganz persönlich kosten? Lasst uns gleich mal ein paar Momente der Stille nehmen und über das Gehörte vielleicht mal nachdenken, es auch noch mal vor Gott bewegen, wie dein Herz es dir eingibt. Und lasst uns einfach still werden und danach werden wir dann noch ein Lied singen. Herr Jesus, ich danke dir für die Geduld, die du mit uns hast. Ich danke dir für dein Werben, auch immer wieder um unser Herz. Ja, Herr, und das ist auch meine Bitte, dass wir unsere Herzen immer wieder so öffnen, dass du und deine Liebe darin richtig Raum gewinnen können. Und dass so ein Herz dann voll und übervoll wird und auch weitergeben kann. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich in unserer Mitte haben und dass du wirklich möchtest, dass unser Leben gelingt. Und ich möchte dir danken für alle meine Geschwister in der eigenen Gemeinde, auch in dieser Gemeinde, auch woanders, Herr, dass wir dann auch uns noch immer haben und dass wir miteinander und aneinander teilhaben können. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das alles so gut vorbereitet hast.